Ja, wir sind mit hineingenommen worden in das Lob des Wortes Gottes gerade eben. Ach, nebenbei bemerkt, wir haben jetzt alle unheimlich lang geschlafen. Vielleicht haben wir, schlafen wir schon wieder. Kleine Frage zum Aufwachen. Wo steht denn das? Ist ja auch ein Zitat aus der Bibel. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Psalm 119, Vers 105. Jawohl. 105. Ja, guck mal nach und korrigiere mich anschließend. Ja, ist manchmal ganz gut, ein bisschen aufzuwachen. So am frühen Morgen. Aber wir haben es genossen, eine Stunde länger. Ja. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir kommen heute auf was ganz Besonderes zu sprechen. Etwas, was Gott ganz besonders gut gelungen ist in der Schöpfung. Er hat etwas Geniales erfunden. Und es findet sich auch der Dank dafür hier in unserem Gebäude, nämlich draußen. Da ist ein Schaukasten und da steht ganz groß drauf, was? Ihr habt es gesehen, heute früh, als ihr vorbeigegangen seid. Danke. Genau, danke. Und drumherum stehen ganz viele Sachen, für die man danken kann. Für was kann man alles danken? Was steht da? Für den Schlaf. Ach ja, herrlich. Gesundheit steht auch da, ja. Schlaf weiß ich nicht, aber Gesundheit steht da. Was? Essen und Trinken, ja. Geschwister. Geschwister, aha. Ja. Heizung auch? Steht auch da? Ich habe es nicht gesehen. Joachim hat es gesehen. Danke für die Familie. Danke für die Familie steht auch da. Habe ich heute früh entdeckt. Ich habe mal ganz bewusst hingeguckt. Als Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er auch gleich die Familie erfunden. Und es ist so etwas Wunderbares, dass bei den 10 Geboten das erste Gebot, das sich auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen bezieht, eben der Schutz der Familie ist. Der Schutz der Familie. Aber nochmal zurück. 4 der 10 Gebote haben wir ja schon besprochen bisher. Kein anderer Gott. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnütz führen. Und wir brauchen uns nicht unter der Diktatur der Arbeit zu beugen, sondern jeder 7. Tag gehört dem Herrn. Alle diese 4 Gebote hatten eins gemeinsam. Sie handeln nämlich alle von unserer Beziehung zu Gott. Alle vier. 4 Gebote von den 10 gehören der Beziehung zu Gott. Das finde ich ganz enorm. Das bedeutet, irgendwie funktioniert es hier nicht. Aha. Das bedeutet, die Beziehung zu Gott ist für Christen und Juden die Grundlage aller Beziehungen. Deswegen 4 Gebote. Die hat Vorrang vor allen anderen Beziehungen. Also sie begrenzt auch alle anderen Beziehungen, die Beziehung zu Gott. Die ist bei weitem das Wichtigste. Hättet ihr das gedacht? Oder wenn ihr so im Kopf so eure ganzen Beziehungen durchgeht, würdet ihr sagen, nein, da gibt es noch eine Beziehung? Die würde ich als wichtiger bezeichnen, dann ist das noch eine Baustelle. Dann ist da noch etwas zu tun. Gottes Wort sagt eindeutig, die Beziehung zu Gott ist die wichtigste, die wir haben. Gott hat am meisten Anspruch auf unser Leben. Und diese Beziehung währt auch am längsten. Alle anderen Beziehungen, die wir so mit Menschen haben, sind relativ kurz bezogen auf die kurzen 70, 80 oder 90, haben wir auch schon hier, Jahre, die wir leben. Aber die ganze Ewigkeit gehört Gott. 4 Gebote sind dieser Beziehung gewidmet. Und wenn wir nachzählen, 11 von 17 Versen, also ungefähr 2/3 der 10 Gebote, handeln von der Beziehung zu Gott. Außerdem stehen die 4 Gebote am Anfang. Es sind nicht etwa die Gebote 7 bis 10, sondern 1 bis 4. Es drückt auch eine ganz besondere Wertschätzung aus. Aber mit dem 5. Gebot, da kommen wir zu unserer Beziehung zu anderen Menschen. Die Familie ist das Thema. Zeitlich gesehen ist es die erste Beziehung, die wir haben, die Beziehung zu unseren Eltern. Der Benjamin, der heute Nacht geboren wurde, kam gleich mit einer Beziehung auf die Welt, nämlich der zu seiner Mutter. Und dann auch die Beziehung zum Tobias, zu seinem Papa. Die Eltern-Kind-Beziehung, die Familie. Und die Eltern-Kind-Beziehung ist auch die, in der Regel, die letzte Beziehung, die wir haben hier auf der Erde. Nachdem der Partner gestorben ist, da werden die Kinder auf einmal wieder wichtig und unsere Beziehung zu ihnen. Bis zur Gründung der eigenen Familie ist die Beziehung zu unseren Eltern die wichtigste, die wir haben. Und danach immerhin die zweitwichtigste. Würden wir das auch so sagen? Gott sieht das aber so. Warum? Weil die Familie die Schwachen beschützt. Und weil die Familie denen Lebenstüchtigkeit gibt, die nach uns kommen. Sie können etwas lernen in dieser Beziehung der Familie. Sie können lernen, wie wir mit dem Leben zurechtkommen. Auch wie wir eine Beziehung zu Gott aufnehmen können. Diese Beziehung braucht Schutz. Sie braucht Schutz durch unheimlich viel Einsatz und Arbeit, durch ein Gebot. Es muss geregelt werden. Sich selbst überlassen, wird die Familie sonst zerstört. Das erleben wir ja auch ganz viel. Da, wo Menschen nicht nach Gottes Geboten fragen, erleben wir Zerstörung der Familie. Sehr viele Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben. Schulische Probleme. Auch die Probleme der vielen, vielen Ehescheidungen hängen nicht zuletzt auch damit zusammen, dass dieses Gebot missachtet wird. Wir brauchen es sehr dringend. Jetzt kommen wir zum Gebot. 2. Mose 20, Vers 12. Wer weiß es? Frag mal so. Genau. Und es geht noch weiter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Das einzige Gebot, das eine Verheißung bei sich trägt. Eine Verheißung, dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Es gibt noch ein Gebot, das hat auch eine Verheißung, aber auch eine Drohung dabei, nämlich das dritte. Aber das fünfte, das hat nur eine Verheißung dabei. Das Gebot regelt die Kinder-Eltern-Beziehung nach beiden Seiten hin. Es richtet sich an Kinder, ganz offensichtlich, sieht man gleich. Aber wenn ich hier so rumgucke, dann sehe ich hier auch ganz viele Kinder, die keine Eltern mehr haben. Sehr viele. Geht es sie nicht an? Ich glaube schon, dass es sie auch etwas angeht, weil wir sind der andere Part dann. Ja, wir haben Kinder, sind auch mit drin in diesem Gebot. Sie sollen echte Eltern sein, Vater und Mutter. Sie haben die Aufgabe, die Kinder für ein langes Leben fit zu machen. Wenn Kinder das Gebot ignorieren, dann entfällt diese Verheißung. Sie sägen den Ast ab, auf dem sie sitzen. Das gilt übrigens auch für erwachsene Kinder. Die meisten von uns sind ja erwachsen. Wenn es jetzt steht, aber keine Altersbegrenzung dabei bei diesem Gebot. Ne? Ich sehe keine. Gilt jetzt nur für Kinder bis 20 oder bis 30, steht da nicht. Ne? Also wer immer Eltern hat, für den gilt es auf jeden Fall. Es gilt auch für erwachsene Kinder und es gilt gerade für erwachsene Kinder. Es gibt ein Märchen der Gebrüder Grimm, das dieses zeigt, dass es auch für die erwachsenen Kinder gilt. Ich lese es mal vor in dieser uralten Sprache der Gebrüder Grimm. Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei Tisch saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch und floss ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor und deswegen musste sich der alte Großvater endlich hinter den Ofen in die Ecke sitzen. Und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüsselchen und noch dazu nicht einmal satt. Da sah er betrübt nach dem Tisch und die Augen wurden ihm nass. Einmal auch konnten die zitternden Hände das Schüsselchen nicht festhalten. Es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt, er aber sagte nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus musste er nun essen. Wie sie da so saßen, so trägt der kleine Enkel von 4 Jahren auf der Erde kleine Brettchen zusammen. »Was machst du denn da?« fragt der Vater. »Ich mache ein Tröglein«, antwortete das Kind. »Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.« Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten sofort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete. Also das Gebot geht auch alte Kinder etwas an. Die Botschaft ist klar, wir bringen unseren Kindern bei, wie sie einmal mit uns umgehen sollen, wenn wir alt sind, indem wir unsere alten Eltern ehren. Wenn wir es nicht tun, dann ist die Konsequenz auch entsprechend, sehr wahrscheinlich. Das Gebot für die Kinder, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wer das Gebot hält, der gibt seinem Leben Zukunft. Aber was heißt ehren denn eigentlich? Das ist ja auf dem ersten Blick ein Wort, wo man nicht so viel mit anfangen kann. Das Grundwort, auf das man ehren im Hebräischen zurückführen kann, heißt schwer sein. Also ehren heißt also schwer machen. So bedeutet das also, ihr sollt die Eltern schwer machen. Wir ehren sie, indem wir sie schwer machen. Was kann denn das heißen? Was? Ja. Was? Gewicht geben, ja. So im übertragenen Sinn. Buchstäblich, aber auch ganz praktisch dafür sorgen, dass sie nicht vom Fleisch fallen. Nicht mästen, aber für ihre Lebensbedürfnisse sorgen. Es geht in erster Linie um das Verhältnis erwachsener Kinder zu ihren alt gewordenen Eltern. Wir merken das hier. Es geht um Versorgung im Alter. Früher gab es ja noch keine Rentenversicherung. Es war eine Überlebensfrage für Senioren, ob ihre Kinder für sie sorgten oder nicht. Was sollte werden, wenn man nicht mehr selber arbeiten konnte? Es gibt heute zum Glück die Rente und es gibt Leistungen der Pflegeversicherung und der Krankenversicherung. Viele Aufgaben sind uns in der Familie abgenommen. Es gibt aber auch eine zunehmende Versorgungslücke. Ganz praktisch. In erster Linie ist nicht der Staat zuständig, der ist erst danach sozusagen reingekommen, hat sich da so reingemogelt, sondern die Kinder sind zuständig. Als meine Schwiegermutter schwer krank im Krankenhaus lag, grassierte gerade eine Grippewelle und ganz wenige Pfleger waren nur da. Ein weiter Flur und 2 Pflegekräfte. Sie war wie verloren in der fast verwaisten Station. Kein Pfleger fragte nach ihr. Sie konnte sich kaum drehen und zum Glück waren ständig eins der Kinder da und half. Redete mit ihr und leistete ihr Gesellschaft, ging ihr zur Hand, wenn sie irgendein Bedürfnis hatte. Im Bett nebenan lag eine Frau, die hatte keine Kinder. Die war wirklich verlassen. Sie hatte im Leben ganz viele Vorteile gehabt, weil sie nur ein Kind hatte. Aber nun zeigte sich, was das Ergebnis eben dann war. Brauchen die Eltern Pflege? Hilfe beim Regeln von Behördenkram? Wie ist ihre Wohnsituation im Alter? Brauchen sie jemanden, der für sie einkauft? Wie sieht es aus mit der Pflege? Werden sie gut versorgt? Haben Kinder ein Auge darauf, dass ihre alten Eltern gut gepflegt werden? Das Gebot hat eine sehr praktische Seite, aber im übertragenen Sinn bedeutet schwer machen, das ist gerade eben schon so angeklungen in der Frage, so viel wie jemand für bedeutsam erklären. Ehre, wem Ehre gebührt, war ja das Thema der Predigt. Sie sind bedeutsam, warum? Es ist kein Verdienst, Eltern zu werden, es ist ein Zustand. Sie sind bedeutsam, weil Gott sie zu Mitschöpfern macht. Also sie sind Gehilfen Gottes praktisch, wenn er Menschen schafft. Nicht nur im biologischen Sinn, sondern auch, wenn die sich entwickeln, wenn sie erwachsen werden, wenn sie fit werden fürs Leben. Eine ganz, ganz wichtige Rolle haben sie. Das ist eine Ehre. Das ist etwas ganz, ganz Bedeutendes. Sie sind bedeutsam, aber auch, weil wir sie für bedeutsam erklären. Es liegt bei uns, ob sie Bedeutung haben, ob sie schwer sind oder ob sie leicht sind, ob wir es auf die leichte Schulter nehmen, was sie sagen oder wer sie sind. Jetzt bin ich etwas, doch, richtig. Kinder erklären ihre Eltern für bedeutsam, indem sie ihnen gehorsam sind. Das gilt für die kleinen Kinder natürlich, ganz klar. Haben wir jetzt kaum welche bei? Gar keine. Die sind alle woanders, also es ist nicht meine Aufgabe, da viel zu sagen. Im Neuen Testament gibt es direkt ein Zitat dieses Gebots im Epheserbrief. Epheser 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, wie es der Gemeinschaft mit dem Herrn entspricht, denn so ist es recht. Gehorchen bedeutet tun, was sie sagen, aus Überzeugung und gerne. Und nicht irgendwie murrend und mit einem nörgelnden Unterton, mit einer wegwerfenden Handbewegung, ganz selbstverständlich. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess. Wie sollen die Kinder später im Leben zurechtkommen, wenn sie nie gelernt haben, sich unterzuordnen? Wie sollen sie denn? Eine totale Überforderung. Es hat Rückwirkungen auf sämtliche Beziehungen, die später kommen. Auf ihre Ehe, auf ihren Stand am Arbeitsplatz, in der Firma, im Beruf oder auch in der Gemeinde, wenn sie später in der Gemeinde sind. Wenn sie es nie gelernt haben, sich unterzuordnen, was heißt das dann für die Beziehung, in die sie später einmal hineingeraten. Das Scheitern, die Bindungsunfähigkeit, die wir so sehr beklagen heute in unserer Gesellschaft auf allen Ebenen, das ist alles vorprogrammiert, wenn hier etwas versäumt worden ist. Eltern haben das Recht und auch die Pflicht, hier auch etwas zu fordern von den Kindern. Nicht überziehen, aber fordern, ja. Sie dürfen dabei nicht überziehen, denn in dem gleichen Abschnitt im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 4, steht auch ein Wort an die Väter. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Also, da sind Väter, die etwas überziehen, ist auch wieder verkehrt. Es gibt aber einen Buchtitel vom Reinhold Rute, gerade gesehen, aber noch nicht gelesen. Verwöhnt, Gedankenstrich, bestraft fürs Leben. Und da ist eine Wahrheit drin. Vielleicht gibt es das bald mal hier am Biertisch. Wäre vielleicht eine gute Idee, auch ein nettes Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen. Wollen wir unsere Kinder fürs Leben bestrafen? Natürlich nicht. Eine andere Möglichkeit, die Eltern zu ehren, und da sind jetzt nicht nur die Kleinen mit gemeint, sondern auch die Großen, ihnen Achtung und Respekt zu erweisen, auch wenn sie altersbedingt wunderlich werden. Nicht ausschimpfen oder anschreien, wie in der Geschichte von den Gebrüdern Grimm. Manchmal tun erwachsene Kinder so etwas. Das kriegen nicht viele mit. Aber so etwas soll passieren, hinter verschlossenen Türen und Fenstern. Der Ton macht die Musik. Das ist unabhängig vom Alter der Eltern. Und vielleicht sei es auch den Teenies ganz besonders ans Herz gelegt. Seid vorsichtig, wie ihr über eure Eltern redet. Habt ihr schon einmal gesagt, meine Eltern sind peinlich? Oder habt ihr es ihnen vielleicht sogar selber gesagt, du bist peinlich? Wertschätzung. Eine weitere Möglichkeit, die Eltern zu ehren, besteht darin, wertzuschätzen, was sie für uns tun oder getan haben. Und das ist eine ganze Menge. Wer hat am meisten in euer Leben überhaupt investiert? Eure Eltern. Bild, die Bild-Zeitung, hat es vor 2 Jahren ganz groß gebracht. Ist aber gut untermauert, muss ich dazu sagen, obwohl es in der Bild-Zeitung stand, vom Statistischen Bundesamt. Durchschnittlich kostet ein Kind in den ersten 18 Lebensjahren 121.752 Euro. Wohlgemerkt, nur die ersten 18 Lebensjahre. Das dicke Ende kommt danach. Und damit ist es so teuer wie ein neuer Ferrari oder ein kleines Eigenheim, schreibt Bild dazu. Aber zum Glück rechnet man Kindergeld ab, dann bleiben nur noch 85.000 Euro pro Kind. Vor 2 Jahren. Aber trotzdem immer noch ein hübsches Sümmchen, wie ich meine. Dazu kommt Zeit, Sorge, Gebet und Planung. Ich kann mich an schlaflose Nächte erinnern aufgrund von schulischen Problemen meiner Kinder. Das kann man in Euro nicht ausdrücken. Entscheidung gegen eine Karriere womöglich. Unser häufigstes Gesprächsthema, würde ich mal sagen, sind die Kinder. Und es dürfte bei euch so ähnlich sein. Zwar machen wir viele Fehler als Eltern. Wir sind auch manchmal ungerecht. Trotzdem bleibt es die größte Investition, die wir tätigen in unserem Leben. Früher waren Kinder nicht so teuer, wenn wir vielleicht sagen, wir waren mal nicht so teuer. Aber, ja, und auch hatten unsere Eltern mal nicht so viel Ahnung von Pädagogik, die kannten die ganzen Bücher noch nicht. Und sie waren auch oft müde, wenn sie von der Arbeit kommen und hatten keine Lust mehr, sich mit uns zu beschäftigen. Aber unsere Eltern mussten mit einem viel kleineren Einkommen unseren Unterhalt bestreiten. Sie mussten eigentlich viel mehr Opfer auf sich nehmen, um uns einmal groß zu machen. Dafür haben sie Dank verdient, finde ich. Das Gebot für die Eltern. Abgeleitete Autorität. Das Gebot geht auch Eltern etwas an. Es könnte ja sein, dass hier bei uns einige sind, die keine Eltern mehr haben, also selber keine Kinder mehr sind. Aber auch euch geht es etwas an. Es nimmt euch in Pflicht. Hätten wir gerne, dass uns unsere Kinder ehren? Wäre das was? Dann müssen wir uns dieser Ehre auch würdig erweisen. Wer respektiert sein will, der muss Autorität haben. Echte Autorität ist da, wo die Eltern selber gute Kinder sind. Wie in der Geschichte von den Gebrüdern Grimm. Echte Autorität ist da, wo Eltern zeigen, dass sie selber unter Gott stehen und das auch sichtbar wird in ihrem Leben. Echte Autorität ist da, wo die Eltern nicht immer unfehlbar dastehen wollen und angeblich keine Fehler haben. Echte Autorität ist da, wo Eltern den Mut haben, Stellung zu beziehen, Entscheidungen zu fällen und sie klar und eindeutig zu begründen. Echte Autorität ist da, wo die Eltern zu dem Auftrag stehen, ihre Kinder für das Leben fit zu machen und sie nicht verwöhnen. Echte Autorität ist da, wo Eltern ihren Kindern zeigen, dass es höhere Werte in der Welt gibt, als es Geld verdienen. Wo sollen sie denn sonst lernen, wenn nicht in der eigenen Familie mit den Eltern? Und speziell für die Väter, wer ein guter Vater seinen Kindern sein will, muss ein guter Ehemann ihrer Mutter sein. Den Satz habe ich zu diesem Thema gefunden. Wer ein guter Vater für seine Kinder sein will, muss ein guter Ehemann für ihre Mutter sein. Kinder brauchen keine Eltern, die ihre geballte Liebe und ihre geballte Fürsorge ausschließlich ihnen zuwenden. Eltern, die den größten Teil ihrer Zeit den Interessen ihrer Kinder widmen, handeln falsch, auch an ihren Kindern. Väter tun ihren Kindern einen großen Gefallen, wenn sie ihrer Mutter zeigen, wie lieb sie sie haben. Dass sie Zeit mit ihr verbringen, dass sie gut zu ihr sind. Und da ist so die Verbindung zu dem übernächsten Gebot dann schon. Du sollst nicht Ehe brechen. Drittens, speziell für die Mütter. Ist das jetzt ein Vorurteil? Aber nein, ich glaube, da ist was dran. Mütter sind ganz besonders mit Kindern verbunden. Und das kann man auch erklären. Schließlich haben die Mütter ihre Kleinen 9 Monate im Bauch getragen. Das ist Wahnsinn, 9 Monate mit sich rumschleppen. eine andere Person. Und die ersten Jahre haben sie die Kinder ständig im Blick. Oh, es darf ja nichts passieren und es könnte ja sonst was mit den Kindern passieren, wenn man sie nicht ständig im Blick hat. Aber auch Mütter müssen sich sagen, sie sind nur eine Leihgabe, die Kinder. Und sie müssen früher oder später lernen, besser früher als später, ihre Kinder auch wieder loszulassen, Stück um Stück. Wir haben das gespürt an bestimmten Punkten in unserem Leben mit unseren Kindern. Am ersten Kindergartentag, als wir sie abgeliefert haben, eins nach dem anderen, und wir sind ohne unser Kind wieder nach Hause gegangen. Das war ein ganz komisches Gefühl. Oder auch der erste Schultag. Loslassen heißt, sie aufhören zu beschützen, sie aufhören rundum beschützen zu wollen. Ihnen erlauben, dass sie Fehler machen können, immer mehr und immer größere. Das ist hart. Aber das ist uns aufgetragen. Es ist vor allem schwierig, wenn die Kinder heiraten. Was für eine Wahl. Es ist manchmal zum Haare raufen. Was die für einen Unsinn machen. Je größer sie sind, je schlimmer. Man weiß selbst so viel besser, was dran wäre. Aber es ist ihr Leben. Und sie kommen nicht drum herum. Es ist wirklich ihr Leben. Die Rolle der Eltern als Erzieher und Beschützer hat sich irgendwann erfüllt und kommt zu ihrem Ende. Und dazu müssen wir ein Ja finden. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. So steht es in der Schöpfungsgeschichte. In amerikanischen Filmen wird das richtig toll zum Ausdruck gebracht. In diesen Hochzeitszeremonien führt der Vater die Braut dem Bräutigam zu und übergibt sie ihm in seine Obhut. Das ist nicht Teil unserer deutschen Ehezeremonie, aber ich habe gelesen, dass dieser Part auch in Deutschland immer beliebter wird in Trauzeremonien. Jetzt zum letzten Grenzen, die Ehre Gottes ist höher. Gott geht immer vor. Jesus hat das Elterngebot voll bestätigt, er hat es nicht aufgehoben, nicht im Mindesten. Besonders nimmt er diejenigen aufs Korn, die die alten Eltern nicht unterstützen wollen und sich sogar noch besonders fromm finden, wenn sie das, was den Eltern eigentlich zukommt, dem Tempel spenden. Aber er hat auch Merkwürdiges gesagt, nämlich, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Gott geht immer vor. Die Eltern gehen nicht unter allen Umständen vor und das sogenannte Familienleben noch weniger. Ich sagte es bereits oder habe es schon zitiert aus Epheser, Kapitel 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in dem Herrn. Das bedeutet, unter der Voraussetzung, dass ihr in dem Herrn seid, dass ihr in der Gemeinschaft mit dem Herrn seid, gehorcht euren Eltern. Das ist eine Begrenzung. Das müssen wir wissen. Es gibt eine Beziehung, die vorgeht, und das ist die zu Gott. In der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 29, da steht etwas, das unter Umständen auch auf die Familie gut passt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Eine bedingungslose Gültigkeit des fünften Gebotes, die gibt es nicht. Gott geht immer vor. Schuld, Vergebung, Neuanfang. Wenn ich mich hier so umschaue, dann möchte ich euch, die ihr Eltern seid, auf den Kopf zu sagen, ihr seid nicht vollkommen. Ich muss es euch leider sagen. Ihr macht Fehler. Ich mache auch Fehler. Ich habe schon viele Fehler gemacht. Und ich will mich nicht rausreden. Es gibt in diesem Raum keine vollkommenen Eltern und auch keine vollkommenen Kinder. Wer der Meinung ist, dass er seinen Eltern oder seinen Kindern nichts schuldig geblieben ist, der ist selber schuld. dem ist nicht zu helfen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das Gebot zeigt, dass wir alle sehr viel Gnade brauchen und dass wir alle in einem Boot sitzen. Keiner hat hier dem anderen mehr etwas vorzuwerfen. Die Schuld ist da, sie ist eben da, aber nicht als Munition gegeneinander. Wir haben alle unsere Fehler. Es gibt hier keinen, der perfekte Eltern hat. Keiner von uns ist vollkommen. Es gibt sogar unwürdige Eltern. Ob unter uns, weiß ich nicht. Aber es gibt unwürdige Eltern. Es gibt Missbrauch. Es gibt Gleichgültigkeit, Manipulation und es gibt Verwahrlosung. Was sollen wir machen? Sollen wir so tun, als ob alles in Ordnung wäre? Gott sagt, ich möchte, dass du deine Eltern ehrst, weil sie deine Eltern sind. Das ist die Begründung. Und wenn wirklich schreckliche Dinge passiert sind, dann kann dieses Ehren nur über den Umweg der Vergebung laufen. Da kommen wir nicht drum herum. Red dir von der Seele, was du Schlimmes erfahren hast. Sag es Gott. Such das Gespräch mit deinen Eltern. Vom Propheten Maleachi gibt es eine ganz schöne Zusage. Diese Zusage zielt auf den Messias, auf Jesus. Und die möchte ich euch gerne ans Herz legen. Von ihm wird gesagt, der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne den Vätern zuwenden, damit ich nicht kommen muss und das Land dem Untergang preisgebe. Das ist eine Verheißung. Im Licht Jesu können Eltern und Kinder sich ganz neu begegnen, auch wenn ganz viel Schlimmes im Raum steht. Sie können einander Vergebung aussprechen. Und sie können wieder anfangen, miteinander zu leben. Erneuerung kommt nur, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Und darum ist auch dieses Gebot ein Angebot dazu. Wenn es etwas gibt, was ihr außerhalb der Familie euch einmal von der Seele reden wollt, dann möchte ich euch noch sagen, stehe ich auch zur Verfügung. Ich weiß, manche andere, die für solche Gespräche vertrauenswürdig sind, und zur Verfügung stehen. Herzlich eingeladen. Amen.